Der Podcast von
Tanja
und Rick.
Und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da, dann bin ich schon da. Ja.
Hallo und herzlich willkommen zu Parallelwelten Numero Tres. Number Three. Three. Ich kann ein gutes Three aussprechen auch.
Absolut, TH. Du bist der typische deutsche TH-Kacker.
Wie sagt man das? Three.
Ich weiß auch nicht, ob ich es gut mache. Three.
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 Ja, siehst du, kann ich doch. Nummer drei für alle deutschen Kartoffeln hier. Genau, Tanja und ich sitzen uns wieder gegenüber. In der letzten Folge
tatsächlich
waren wir ja getrennt, räumlich. Und jetzt haben wir wieder zueinander gefunden. Zum ersten Mal bin ich bei Tanja zu Hause in Köln-Deutz, das darf man ja verraten.
Ja, ich bin jetzt offiziell Kölner sozusagen und habe meine erste eigene Wohnung in Köln.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke. Bin dem WG-Leben entflohen nach 13 Jahren Wohnheim und WG-Leben. Ganz schön spannend und schön.
Sehr gut. Wie immer wird unser Podcast präsentiert von Rose Bikes. Und heute wollen wir uns im Namen von Rose Bikes bei allen bedanken, die sich schon bei Rose ein Rad bestellt haben oder das noch vorhaben. Allgemein auch einfach an alle Menschen da draußen ein Danke, die sich aufs Rad setzen. Und ja, in dem speziellen Fall bei Leuten, die bei Rose ein Bike bestellt haben, möchten wir einfach sagen, bitte noch etwas Geduld. Rose ist dran, alle Bikes so bald wie möglich verfügbar zu machen und dann auch direkt rauszuschicken. Einfach ein bisschen Verständnis für die Situation, dass letztes Jahr natürlich auch vielleicht der Corona-Situation geschuldet einfach ein absoluter Bike-Boom war und ja, man nicht damit rechnen konnte, dass jetzt so viele Menschen Bock auf Radfahren haben. Und ja, dann kommen ganz, ganz viele Anfragen und Bestellungen rein und ja, Rose ist da dran, alles möglichst schnell zu verarbeiten und an euch rauszuschicken. Deswegen etwas Verständnis, etwas Geduld. Der Sommer wird mega geil werden. Da werden wir alle draußen Radfahren und bis dahin habt ihr bestimmt alle euer Bike. In diesem Sinne wollte ich da einfach kurz um Verständnis und Geduld bitten. Und ja, außerdem haben wir es schon öfter erwähnt, macht Rose ja einen neuen Store in Köln auf ab Mai. Da gibt es immer noch den ein oder anderen Job auch. Also wenn ihr da vielleicht mal vorbeischauen wollt, das geht unter rosebikes.de/karriere. Da könnt ihr einfach vorbeischauen und einen Job finden. Wir sind sehr froh, Rose als Partner für diesen Podcast Parallelwelten zu haben. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Wir treffen uns heute am 7. April, ist glaube ich heute. Ist heute der 7. April? Ich glaube ja. Ja, heute ist der 7. April, meine ich.
Ja.
Haben wir uns getroffen. Ich für meinen Teil muss sagen, ich habe ja eigentlich alles in meinem Kopf drin, aber Tanja hat hier eine riesen Liste vor mir ausgebreitet. Sie hat die Folge sehr gut vorbereitet. Und wir starten einfach mal, würde ich sagen.
Ja, das letzte Mal haben wir uns gehört am gut, wir haben uns dazwischen auch gehört, aber podcastmäßig gehört am 15.03. Seitdem ist in der Radwelt viel passiert, denn das Frühjahr ist immer ereignisreich.
Ja, einige Klassiker wurden gefahren.
Absolut.
Genau, und wie gesagt, wie immer werden wir darüber reden, was war bei dir los, was war bei mir los, was war allgemein in der Radsportwelt los. Und genau, am 15.03. war ich, habe da glaube ich auch noch erzählt, dass ich meine Sanremo fahre als nächstes. Mich hat es dann, glaube ich, aber einen Tag später hat mich eine Erkältung niedergesucht und somit in der jetzigen Zeit mit einer Erkältung durch
bleibt man zu Hause
durch, genau, durch Europa fliegen nach Italien und auch noch ein Rennen zu fahren, was über 300 Kilometer geht, ist vielleicht nicht das Schlauste. Dementsprechend musste ich dann in Absprache mit den Teamdoktoren leider meine Sanremo absagen. War schon schade, es war einer meiner Lieblingsrennen und dann ging es für mich in Belgien weiter, bei De Panne bin ich gefahren, Harrebeke und Gent-Wevelgem und muss eigentlich sagen, dass das okay lief, nicht super gut, aber okay, also das erste Rennen De Panne, muss ich sagen, fing noch sogar gut an, da kann ich auf jeden Fall zu sagen, fand ich sehr witzig, weil unser Rennen war ja am Mittwoch und das Frauenrennen war am Donnerstag und es war das komplette Gegenteil, also bei uns war es ein Massensprint, weil es nicht genug Wind war und ich glaube, also aus meiner Sicht, wir waren mit Hugo Hofstetter Sechster, ich glaube, ich bin noch 23. geworden, hab dem geholfen im Finale
Und dann einen Tag später bei euch Frauen war alles in Gruppen zerrissen, weil die Windkante zugeschlagen hatte.
Ja, exakt. Ich bin ja leider Depanne nicht gefahren. Wir haben bisher irgendwie alle flachen Rennen geskippt, zu meinem Leidwesen. stattdessen bin ich nach Binda gefahren, 13 Stunden wieder im Camper, um ein Bergrennen zu fahren, was mir so gar nicht liegt. Aber ich durfte zumindest den Intermediate Sprint fahren, habe den auch gewonnen. Aber danach war das Rennen für mich relativ zügig vorbei. Ja.
Wo ist das? Das ist in Italien, ne?
Genau, das ist in der Nähe von Varese.
Okay.
Ja, geht eigentlich nur hoch und runter. Deshalb, es war klar, dass ich da keine große Rolle spiele, aber vielleicht helfen kann, unsere Bergfahrer ein bisschen besser zu positionieren. Genau, und es ist halt immer mit Reiserei verbunden, weil wir aktuell eben nicht fliegen, sondern dann tatsächlich mit dem Auto fahren. Ich glaube, das letzte Mal haben wir auch über die Reise zu Strade Bianche gesprochen.
Ja.
Und das war dann halt knapp 2 Wochen später eigentlich die gleiche Reise. Das heißt, ich war dieses Jahr schon 4-mal am Mont Blanc-Tunnel. genau, und dann eben auch wieder zurück. Ich habe mich nicht unbedingt gefreut, aber es war trotzdem ein schöner Trip nach Italien und es war trotzdem ein ganz nettes Rennen, auch wenn uns dort Schnee erwartet hat, aber am Renntag selber war es dann ganz angenehm.
Ja, es war eine tolle Erfahrung. Wird dir wahrscheinlich immer in Erinnerung bleiben.
Auf jeden Fall. Doch, nee, also war tatsächlich ein schönes Rennen und ist ja auch ein Worldtour-Rennen und deshalb war es schon eine gute Erfahrung. Auch unsere jüngste Fahrerin hat sich an dem Tag, Sarah Gigante, hat sich an dem Tag das Führungstrikot in der Jugendklassifikation der World Tour geholt. Deshalb war bei uns dann trotzdem gute Laune angesagt. Genau, von dem her war es tatsächlich eine sehr schöne Erfahrung, weil ich auch mit ihr das Zimmer geteilt habe und sie ist sehr positiv in allem und deshalb war es sehr schön, ihre Begeisterung so aus nächster Nähe mitzubekommen. Und genau, ich glaube, als wir gesprochen haben, war es auch der Abend vor Nockere. Am nächsten Tag bin ich Nockere gefahren. Es war auch ziemlich hektisch und unangenehm. Ich muss auch sagen, also bisher habe ich immer noch nicht so ganz den Flow gefunden und kämpfe immer noch sehr mit der Angst, habe mich jetzt auch dazu durchgerungen, nachdem ich schon die letzten Jahre immer mal wieder drüber nachgedacht habe, mit einer Sportpsychologin zusammenzuarbeiten, um da vielleicht an der mentalen Stellschraube noch ein bisschen zu schrauben und was zu machen und bin mal gespannt, ob es hilft. Aber lass mich jetzt einfach mal auf das ein.
Ja, wir haben ja im Vorfeld schon ganz kurz dazu gesprochen. Hattest mir erzählt, dass du das hier im Podcast auch erzählen willst. Und wir waren ja auch bei der gleichen Sportpsychologin in Köln oder beziehungsweise ich war schon mal da und du gehst jetzt hin. Und ich kann nur sagen, mir hat das damals auch geholfen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal im Podcast erzählt hatte. Ich glaube, wenn dann mal ganz kurz, dass ich ja auch nach, glaube ich, meinem Tour de France aus 2019, als ich krankheitsbedingt Fieber bekommen hatte und dann noch 2-3 Tage mit der Krankheit weitergefahren bin, aber dann irgendwann der Doktor gesagt hat, nee, pass auf, das wird mir jetzt zu wild, das sieht nicht mehr gut aus, du bist zu krank, ich schicke dich jetzt nach Hause. Das war das letzte Katjuscha ja damals. Man wusste nicht, wie es mit dem Team weitergeht. Was dann auch natürlich mit der persönlichen Zukunft kommt, passiert. Dann das Tour de France aus, dann wurde ich mit einem Virus diagnostiziert, wo gesagt wurde, du darfst jetzt lange kein Rad fahren. Und ich habe mich auch auf jeden Fall da in einem absoluten Motivationsloch wiedergefunden und hatte keine Lust mehr so richtig auf Radfahren und alles. Und da hat mir diese Sportpsychologin auf jeden Fall, mich mit der regelmäßig zu treffen und darüber zu reden, hat mir sehr geholfen und wieder auf einen Weg zurückzufinden, dass es einem gut geht und man wieder Spaß und eine Freude findet, Rad zu fahren und allgemein das Leben nicht so negativ findet. Es hatte schon, Depression ist mal ein großes Wort, aber schon auf jeden Fall depressive Züge damals so ein bisschen und dementsprechend kann ich das auf jeden Fall oder begrüße ich das, wenn du sagst, hey, ich habe noch da und da irgendwie vielleicht ein paar, rational weiß ich, dass es eigentlich Schwachsinn ist, aber emotional traue ich mich noch nicht, da meinen Ellbogen auszufahren oder da irgendwo reinzuhalten, wo es vielleicht nötig ist, dann ist das auf jeden Fall der richtige Schritt, denke ich.
Ja, also ich tendenziell bin ich ja eher eine ängstliche Fahrerin. Davon kann ich mich nicht ganz frei machen. Ich denke, da ist auch der medizinische Hintergrund manchmal nicht wirklich hilfreich, weil mir halt relativ schnell so die Bilder im Kopf angehen, wenn es hinter mir scheppert. Aber ich merke halt, dass es einen Unterschied macht jetzt nach dem Sturz und wahrscheinlich, also wenn ich jetzt mal so von dem, was ich auch über Traumata früher gelernt habe im Studium, ist ja normalerweise so, man stürzt, man fährt am nächsten Tag wieder ein Rennen oder die Woche drauf oder man springt gleich wieder aufs Rad, fährt weiter. Also selbst als ich mir mal 2017 den Kiefer gebrochen habe, bin ich 2 Wochen später wieder ein Rennen gefahren. Jetzt war es halt so, ich konnte einfach kein Rad fahren, ich konnte kein Rennen mehr fahren, die Saison war vorbei. Das heißt, bis ich wieder in diesem Momentum war, wo der Sturz passiert ist und wo eigentlich dieses in Anführungsstrichen Trauma passiert ist, lagen halt irgendwie 6 Monate und in 6 Monaten kann sich halt, man erzählt die Geschichte immer wieder, man spielt es vielleicht auch im Kopf immer wieder durch und gerade auch, wenn man dann wieder in die Saison geht und ich denke, da bahnt sich dann halt einfach im Kopf, bahnen sich dann eher Sachen an und ja, setzen sich fest, die halt in der Form nett im Kopf bleiben, wenn man direkt wieder aufs Rad steigt. Mhm. Und ich denke, da muss ich jetzt halt ein bisschen gegenarbeiten. Und tatsächlich ist ja auch so ein bisschen, habe ich jetzt in der ersten Sitzung schon gemerkt, wie wenn man zum Physiotherapeuten geht, dann denkt man ja irgendwie immer so, ja, man wird ein bisschen massiert und dann wird es schon wieder gut. Aber man merkt ja dann, nee, da muss man dann auch irgendwie hart arbeiten. Mhm. Und genauso ist da ja jetzt auch, dass man geht dann dorthin und legt sich auf die Couch und dann wird es schon wieder gut, sondern man muss ja dann auch daran arbeiten und Übungen machen, um das zu bewältigen. Und ich denke mal, dass es auf jeden Fall eine Arbeit sein wird, die sich hoffentlich lohnt und mich als Sportler weiterbringt. Oder zumindest wieder an die alte Stelle vor dem Sturz.
Ja, ich drücke dir die Daumen. Und was ich mich aber mal frage, wenn du sagst, dass du ja eher eine ängstliche Fahrerin bist, du bist ja Fixgärin gefahren. Das ist für mich so das absolute Gegenteil von einer ängstlichen Fahrerin. Wenn man ohne Bremsen Rennen fährt, dann ist man ja völlig angstbefrei, so aus meiner Sicht, von außen.
Ja, das ist witzig, das habe ich schon oft gehört. Aber tatsächlich sind Fixgärrennen überhaupt nicht angsteinflößend. Also ich glaube, so, wenn man es von außen sieht, auf jeden Fall. Aber sobald man dort im Feld ist, erstens sind die Felder halt viel kleiner. Und eigentlich weiß jeder, niemand kann plötzlich reagieren, keiner hat Bremsen. Das heißt, es wird sehr vorausschauend gefahren, es wird auch sehr rücksichtsvoll gefahren. Und als ich dann das erste Mal in einem wirklichen Peloton unterwegs war, habe ich mir gedacht, oh du meine Güte, wo bin ich hier gelandet? Also es ist schon deutlich gefährlicher, würde ich sagen, und angsteinflößender in einem World Tour Peloton oder in einem UCI Peloton als bei einem Retro Crit. Also Fixed Gear ist definitiv nicht angsteinflößender als ein Straßenrennen.
Okay, ja. Siehst du mal, wieder was dazugelernt. Du bist Nokere gefahren und dann Binder. Und ja, ich kann also auch nochmal zu dem Thema Binder gerade, das klang vielleicht ein bisschen ironisch, aber man muss sich das mal von außen auch vorstellen. Das hatte, glaube ich, jeder Radprofi schon mal in seiner Karriere. Es ist halt immer irgendwie so ein komisches Gefühl, zu einem Rennen zu fahren, gerade wenn noch so eine lange Anreise und eine lange Abreise mit verbunden ist, wo man eigentlich hinfährt und weiß, da werde ich jetzt nichts reißen können. Und ja, das hört sich immer so blöd an, aber ja, wenn man halt einfach zu einem Bergrennen fährt und man ist kein Bergfahrer, weiß man das halt vorher.
Ja.
Und es ist immer so schon von vornherein frustrierend. Also das ist so, als wenn du, weiß ich nicht, in eine Mathearbeit schreibst und du weißt, du hast nicht gelernt oder so. Da weißt du so, ey, das wird einfach kacke. So.
Genau, genau. Ja, ich glaube, wusste ich auch schon beim letzten Podcast, dass ich nach Binder muss, in Anführungsstrichen muss, weil damals war Diana schon gestürzt und hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Das heißt, ich wusste schon um den Einsatz. Aber ja, jetzt rückblickend war es doch ganz okay, dass ich da war, auch wenn es kein,
Hast den Zwischensprint gewonnen, ist doch geil.
Ja, immerhin.
Genau. Und dann bist du auch nach Belgien, dann ging es für dich auch in Belgien weiter, ne?
Genau, dann bin ich wieder zurück nach Belgien, bin auch da geblieben. Wir haben noch einen Roubaix-Recon gemacht, der sich ja dann jetzt im Nachhinein nicht so richtig gelohnt hat. Also doch, es lohnt sich immer nach Roubaix zu fahren. Und ich war auch das erste Mal dann im Velodrom, das heißt, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, sich das mal anzuschauen.
Schon cool, ne?
Auch wenn wir leider nicht in die Duschen durften, aber es war auf jeden Fall sehr eindrücklich und sehr schön. Und ich fahre einfach sehr gern über das Kopfsteinpflaster da, auch wenn es sich komisch anhört, aber ich finde es gut, ich mag es sehr. Ich habe auch bisher keine Blasen bekommen tatsächlich.
Du hast so eine Creme empfohlen auch.
Ja, das hat wirklich geholfen. Also ich habe mir nur überlegt, wir haben so eine von Premax so eine Creme, die an sich Wundscheuern verhindern soll. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich kann ich das ja auch mal auf die Hände packen und habe mir einfach so handcrememäßig vorher die Hände eingerieben und hatte dann lange Handschuhe an, weil es auch kalt war. Und es war top. Also ich hatte nichts und bei den anderen Mädels war doch die ein oder andere Stelle offen. Deshalb.
Ich hatte immer nur im Training, im Training auch nie und im Rennen immer.
Immer, ja.
Immer.
Ja,
aber ich glaube, weil man im Rennen auch nochmal härter den Lenker angreift, wenn man halt, das ist nochmal, man ist nochmal mehr unter Tension.
Ja, vor allem, weil ja auch Druck. Leute um dich rum sind und beim Training ist ja dann eher so, jeder fährt so seinen eigenen Stiefel. Ja, ja. Da hat man ja dann den Lenker eher locker in der Hand.
Witziger Funfact, ich war bis jetzt zwei oder dreimal nach dem Rennen in den Duschen, ohne jemals dort geduscht zu haben.
Was machst du dann in der Männerdusche?
Fotos.
Ohne zu duschen.
Da sind immer die ganzen Fotografen.
Ach so.
Dann fahr ich mal hin.
Ich dachte, du machst dir private Fotos von anderen Fahrern.
Das ist ja auch eine schöne Idee eigentlich. Nee, dann bin ich hingefahren. Meistens ist der Press Officer da und er sagt immer so, ja, und dann können die Fahrer selber entscheiden, so, okay, wenn ich durch bin, fahre ich halt direkt in den Teambus. Und ich fahre immer noch so, okay, ja, ich fahre auf jeden Fall in die Dusche. Ich lasse mir ein richtig geiles Porträt machen oder so.
Ja.
Dann fährt man da hin und dann sind da ein paar Fotografen, die fotografieren dich dann. Und dann bin ich wieder rausgegangen.
Es ist ja auch immer, also die Bilder nach Roubaix sind ja auch eigentlich immer so total, also es ist ja so Leiden auf einem anderen Niveau. Also man sieht ja schon immer, wenn Leute ins Ziel kommen, auch nach einem harten Klassiker, dass einfach die Gesichter gezeichnet sind vom Rennen. Aber Roubaix hat einfach nochmal so eine krassere Zeichnung. Also ich glaube, so die Leute altern einfach innerhalb des Rennens um 10 Jahre.
Ja.
Und das sieht man einfach. Und dann in dieser Dusche kommt es dann einfach so richtig, richtig raus. Einfach.
Ja, und dann musst du, also Roubaix ist ja auch einfach, selbst wenn da Topwetter ist an dem Tag, dann ist halt so staubig. Und dann hast du noch diesen Staub überall im Gesicht, den Dreck an den Armen und Beinen. Das sieht halt einfach total heroisch einfach aus.
Ja.
Also ist schon geil. Also ist auch auf jeden Fall, glaube ich schon, auf jeden Fall, also von den nicht-deutschen Rennen mein Lieblingsrennen mit Abstand. Und deswegen bin ich zum Beispiel sehr froh, dass es abgesagt und verschoben wurde.
Ja.
Weil ich ja die Türkei-Rundfahrt als nächstes fahre, die jetzt am Sonntag losgeht, am 11. April. 8 Etappen. Und dementsprechend wäre Roubaix, hätte ich das leider nicht fahren können, weil das halt zeitgleich ist. Und jetzt, wo Roubaix verschoben wird, hoffe ich natürlich dann Paris-Roubaix im Oktober zu fahren.
Ja, für mich war es jetzt bisher ganz komisch mit Roubaix, weil ich wäre bei Canyon erstmal nicht im Kader gewesen für die erste geplante Ausgabe im letzten Frühjahr 2020. Dann wurde das Rennen ja verschoben auf Oktober. Dann kam ich in den Kader. Dann waren wir auch bei einem Recon da. Und dann wurde das Rennen abgesagt, was mir dann aber gefallen hat, weil ich ja gestürzt war und nicht hätte fahren können. Das heißt, natürlich war ich irgendwie traurig, dass die Erstausgabe wieder verschoben wurde, aber auch ein bisschen so ein lachendes Auge, weil ich mich natürlich gefreut habe, dass ich immer noch die Chance habe, die erste Ausgabe zu fahren. Dann wäre ich jetzt wieder im Kader gewesen, jetzt wurde es wieder verschoben. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich dann am 2. Oktober, wenn das Frauenrennen nachgeholt wird, auch einsatzbereit bin und am Start stehen kann endlich.
Naja, deswegen wird spannend werden. Ich habe da auch richtig Bock drauf, da mal wieder zu fahren. Ist schon zu lang her. Sowohl für die Zuschauer als auch als Fahrer.
Ja, das ist der nächste Punkt, wo ich denke, vielleicht hat man ja doch die Chance, im Oktober zumindest wieder mit kleinen Zuschauerzahlen, auch gerade im Velodrom kann man ja auch ein bisschen vielleicht kontrollieren, wer reinkommt, mit Tests oder sowas. Dass man da halt zumindest so ein bisschen das Feeling von Roubaix bekommt, anstatt halt wirklich komplett unterm Ausschluss der Öffentlichkeit das Rennen ablaufen zu lassen. Und ich hätte mich, glaube ich, auch einfach nicht wirklich, also es gab auch zwischenzeitlich eine Petition von Fahrern, irgendwie Safe Roubaix, die man unterschreiben konnte, aber tatsächlich habe ich mich gar nicht wohlgefühlt, dabei sowas zu unterschreiben, weil ich mir auch dachte, in einer Region, wo die Auslastung der Intensivstationen gerade bei 130% liegt, will ich da ein Rennen fahren, das halt auch tatsächlich von Stürzen ja auch irgendwie so ein bisschen gezeichnet ist und wo die Chance, dass man halt am Ende in einem Krankenhaus landet, ja auch doch immer da ist.
Mhm.
Und will man da wirklich dann sagen, der Radsport geht jetzt vor? Das hätte sich für mich, glaube ich, auch ein bisschen komisch angefühlt. Deshalb war ich irgendwie auch ein bisschen erleichtert, dass die Entscheidung dann fiel, dass das Rennen abgesagt wird, weil sich es, glaube ich, nicht richtig angefühlt hätte.
Voll, voll. Also war eine völlig richtige Entscheidung auch aus meiner Sicht. Ja gut, kommen wir wieder ein bisschen zurück zu den Rennen, wo wir waren. Sagen.
Ja, Roubaix. Ja, Gent-Wevelgem bin ich dann auch gefahren.
Genau.
Was bin ich dann noch gefahren?
Also ich kann ja mal kurz dann nach der Panne einhaken. Ich bin ja, wie gesagt, dann meiner Sanremo geskippt. Dann bin ich Mittwoch, Freitag, Sonntag 3 Rennen hintereinander in Belgien gefahren. Es war sozusagen dann schon meine kurze, kleine Klassikerkampagne. Auch zum ersten Mal, dass ich nur so wenig Klassiker gefahren bin. Und ja, im Großen und Ganzen hat das einfach den Grund, dass wirklich das Team gesagt hat, der Giro ist einfach dieses Jahr total im Fokus mit der Sprintgruppe, die wir haben. Und ja, wir fahren die Türkei einfach wirklich so als Generalprobe, kann man sagen. Und es ist wichtig, dass wir da gut vorbereitet sind. Und dementsprechend hat sich das Team dann dazu entschlossen, auch weil wir eigentlich sozusagen mehr Fahrer haben, die Klassiker fahren wollen, als Plätze eigentlich. Dass sie gesagt haben, okay, pass auf, André, Rick, Matthias, Brendle, Alex Dowsett, so bereitet ihr euch mal in Ruhe auf Türkei vor und auf den Giro. Und ja, sozusagen somit habe ich dann Duaster Flandern und Flandern-Rundfahrt und heute war noch Scheldepreis, die drei habe ich geskippt, die ich sonst eigentlich auch immer gefahren wäre oder gefahren bin. Und habe eine kleine Pause eingelegt letzte Woche, wo super Wetter war, und habe jetzt wieder angefangen zu trainieren. Und das nächste Rennen ist die Türkei-Rundfahrt. Und zu den Rennen an sich, Depanne hatte ich ja schon kurz erzählt. Ich muss sagen, Freitag, Harribeke war für mich eine super große Enttäuschung. Nur aus einem einzigen Grund, weil ich das Rennen besonders gut hätte abgeschnitten. So, ich war also da, wo ich war, hätte ich auch keine Rolle mehr gespielt. Ich wäre da irgendwo im Mittelfeld reingelaufen in der Gruppe, wo ich war. Aber ich habe irgendwas erwischt und habe mir einen Doppelplatten eingefangen. Bin dann aus meiner Gruppe rausgefallen. Und weil in dem Moment das Rennen total zersplittert war, habe ich, glaube ich, 3-4 Minuten auf den Materialwagen vom Team gewartet. Dann kann man sich vorstellen, gerade bei Disc Brakes, also Scheibenbremsen, vorne raus, hinten raus, ewig gedauert. Dann bin ich wieder losgefahren, voll motiviert, weil ich halt natürlich weiterfahren wollte. Und meine sportliche Leiter meinten so, pass auf, das bringt dir nichts mehr, du bist jetzt halt 8 Minuten hinter der Spitze, weil du jetzt hier 5-6 Minuten warten musstest, fahr einfach direkt zum Hotel. Das heißt, ich bin, oder zum Bus, zum Teambus war das nach Harribeke. Das heißt, ich bin ausgestiegen und ich habe eigentlich kein Problem damit, ein Rennen auszusteigen, aber ich hatte seit dem Herbst 2018 bin ich kein einziges Rennen mehr ausgestiegen, das ich gefahren bin. Ich hatte 66 Renntage in Folge, die ich ins Ziel gekommen bin, und auf Pro Cycling Stats gibt es ja zu allem Statistiken, unter anderem auch dazu. Und ich bin immer weiter nach oben geklettert. Ich war schon fast in den Top 20. Und dann fällt man wegen so einem dummen Ding, bin ich wieder auf Null runtergefallen natürlich, weil ich dann halt ausgestiegen bin. Und das war das Einzige, was mich richtig genervt hat. Ich hatte richtig schlechte Laune den ganzen Tag deswegen.
Du kannst jetzt als Motivation sehen, dass du jetzt genau so einen Run nochmal haben musst.
Ja, ich hoffe
es. Vieles Positive dran.
Genau, und dann kann ich mich ja kurz fassen, aber Gent Wevelgem, auf jeden Fall auch ein heroisches Rennen, absolute Windschlacht. Bei uns, ich glaube, sind am Ende sind 80 Fahrer auch nur durchgefahren oder so, 80, 90. Da bin ich auch irgendwo auf Platz, weiß ich nicht mehr, 63 oder so reingekommen. Nichts Nennenswertes. War aber erstmal froh, überhaupt durchgefahren zu sein. Gent Wevelgem Klassiker ist immer cool und habe mein Bestes gegeben, aber es war trotzdem wieder krass. Also so ähnlich wie bei Paris-Nizza. Ich hatte 6 Stunden 10 Fahrzeit, hatte 285 Durchschnittswert, 340 Normalized Power und kommen dann trotzdem irgendwie mit einer Gruppe mit 10 Minuten Rückstand an. Auch mit Fahrern, weiß ich nicht, mit einem Niki Terpstra, Sylvain Ondelier, die auch schon Zweiter bei Roubaix waren oder Klassiker gewonnen haben. Also war das auch wieder so ein Tag, wo ich mir gedacht habe, alles klar, die da vorne fahren gerade ein bisschen wie von einem anderen Stern, da ist kein Kraut gegen gewachsen. Aber dementsprechend muss ich sagen, war ich dann auch froh, eine kleine Pause zu machen und bin jetzt voller Tatendrang Richtung Türkei-Rundfahrt und hab da echt richtig Bock drauf. Ich war auch noch nie in der Türkei, von daher bin ich mal gespannt.
Noch gar nie?
Noch nie.
Was, ich auch nicht. Aber bei uns gibt's ja auch, glaube ich, keine Rundfahrt bisher.
Das weiß ich gar nicht. Nee.
Ich glaube nicht. Also zumindest nicht, dass ich wüsste.
Ja. Okay, dann wie war bei dir denn in Wevelgem?
Ja, es war okay, sage ich jetzt mal. Also ich war schon ein bisschen zufriedener als in den Rennen davor, weil ich zumindest am Anfang nicht ganz so schlecht in Position war und weil ich habe mir auch noch das Vorderrad ausgespeicht. Das hatte ich ganz vergessen. Ja, bei uns ging es natürlich auch gleich auf die Kante und ich war eigentlich auch immer in guter Position, konnte mich dann aber irgendwie nicht so richtig behaupten vorne. Ja, ich struggle da jetzt einfach gerade so ein bisschen.
Windkante ist aber auch Waschmaschine oft, ne?
Ja, also, ja, voll. Aber ich meine, ich war halt tatsächlich beides mal ganz vorne, aber dann ziehe ich halt immer zurück und dann rutscht man so in Reihe 2, Reihe 3, Reihe 4 und irgendwie ist dann hat man schon verloren. Genau. So. Ja, und dann das zweite Mal war ich eigentlich, also das zweite Mal, als die Ass auf die Kante ging, war ich eigentlich auch in guter Position, hab dann auch wieder ein bisschen verloren und dann hat mir jemand mit der Scheibenbremse vorne das Vorderrad ausgespeicht. Und ich bin zwar nicht gestürzt, aber musste dann natürlich wechseln. Und also am Ende kostet es dann halt auch immer ein bisschen Energie. Ja, war dann am Ende mit Mieke in einer guten Gruppe. Wir sind dann zumindest zügig hinterhergefahren. Aber es war ein ganz schönes Rennen für uns. Wir hatten zwei Fahrerinnen in der Top 10. Deshalb waren wir eigentlich ganz, ganz glücklich damit.
Ich habe noch mal eine Frage an dich.
Ja.
Ich habe nämlich das Rennen geschaut. Und das ist doch, ist das Elisa Longoborghini, die italienische Meisterin?
Ja.
Sag mal, ist es,
hat keiner verstanden,
ist es die stärkste und dümmste Fahrerin zugleich? Also ich will nicht despektierlich sein, aber die hat ja bei, das war doch schon dasselbe bei Strade Bianche, wo sie die ganze Zeit schon vorne fährt und die Chantal Blaak hat nicht mehr mitgeführt am Ende. Und dann auf 500 Meter vom Ziel sagt Chantal Blaak dann, danke Elisa, ich attack hier jetzt und ich hole mir den Sieg, vielen Dank dafür. Und dann war ja dasselbe, weil dann die Bike and Wheel, die waren zu zweit weg.
Genau.
Und die wären ja fast durchgekommen.
Ja, vor allem die Frage war ja initial erstmal, warum sie aus der Gruppe in Anführungsstrichen attackiert, weil die waren ja mit 8 Fahrerinnen weg und ich glaube 4 davon waren Track. Das heißt, genau. Das wäre ja eigentlich eine relativ gute Positionierung grundsätzlich in der Top 10 gewesen. Und dann fährt sie von vorne eigentlich weg und man sieht noch, wie Lizzie Deignan irgendwie sagt so, Elisa, Elisa, wie sie noch ruft.
Ja.
Und sie fährt dann einfach weiter und hat dann Soraya Paladin am Hinterrad, die aber überhaupt nicht mitführt und wahrscheinlich auch nicht mehr mitführen kann.
Ja.
Und dann war es ja auch so, es gab ja ein Feuer dort in...
In Menen, ja.
Ja, genau.
Genau, das wollte ich noch sagen. Die hatten nur Pech, dass dieses Feuer da war.
Genau, dadurch war nämlich die Strecke 3 Kilometer länger.
Genau.
Und es war ja eh schon ein relativ langes Rennen für ein Frauenrennen. Am Ende hatten wir, glaube ich, 152 Kilometer. Und also grundsätzlich, der Kilometerzähler ging ja auch immer runter und sie hätten ja schon im Ziel sein müssen und kamen dann eigentlich erst ans 3-Kilometer-Schild.
Genau.
Deshalb war es natürlich auch ein bisschen Pech, also es hätte funktionieren können, obwohl ich mir dann auch nicht sicher bin, ob Soraya Paladin dann, also Elisa Longoborghini ist eigentlich keine gute Sprinterin,
ja.
Und ob die dann einfach gepokert hätte und die dann einfach abgesprintet hätte.
Ja,
und
sicher.
Genau, und deshalb war grundsätzlich, habe ich nicht verstanden, warum sie überhaupt aus dieser Gruppe rausfährt und nicht einfach so ein sicheres Ding macht mit, vor allem wenn man Ellen van Dijk dabei hat.
Und Lizzie Armistead auch, die kann ja im Sprint gewinnen auch.
Genau, also es war halt irgendwie so ein bisschen unverständlich, was sie da eigentlich jetzt gemacht hat und warum.
Lizzie Deignan, sorry, ich habe den alten Namen verwendet.
Ich glaube, das ist nicht schlimm. Deshalb, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Sie hatte dann immer ihre guten Momente, also in Binder hat sie eigentlich perfekt attackiert und ja auch sehr eindrucksvoll und dann auch eindrucksvoll solo gewonnen. Aber ja, manchmal fährt sie dann auch nicht so smart, was überraschend ist, weil sie auch mit Ina eine super sportliche Leiterin haben.
Ja, aber nochmal, hat das damit gar nichts zu tun. Trofeo Binder, auf wen das zurückzuführen ist? Auf Alfred Binder?
Ja, Alfredo Binder. Ja.
Alfredo Binder, weißt du, wer das ist?
Nee, nicht wirklich.
Wie? Ey, das kann nicht sein. Du fährst ein Rennen in Gedenken.
Hätte ich die Recherche machen sollen.
Und du weißt nicht mehr, wer das ist, ey.
Ich habe nur, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass Sarah ja, wie gesagt, das Youth Classification World Tour Jersey bekommen hat und einen Frosch. Und sie gibt immer ihren Fahrrädern und allem eigentlich Namen. Und sie hat den Frosch dann Alfredo genannt.
Okay. Aber Hausaufgabe an dich für das nächste Mal herauszufinden, wer okay. Alfredo Binder war. Auch gerne mal eine PowerPoint-Präsentation machen.
Und, alles klar.
Und dann auch hier den Zuhörern mal ein bisschen mitnehmen und auch, ja, die auch mal mitnehmen. Auch mal sagen, hier, ich bin das Rennen gefahren, Alfredo Binder war der und der, hat das und das gemacht.
Okay.
Und ich wüsste es natürlich, aber ich will es natürlich nicht vorwegnehmen jetzt. Das ist natürlich deine Hausaufgabe für die nächste Folge.
Okay, du wusstest zwar nicht seinen korrekten Namen, aber du weißt sonst ja, alles über den Mann.
Das war so noch so ein Ding von früher. Also
so
Alfredo, aber er meinte mal zu mir, Digga, du kannst dich auch Alfred nennen. Von daher war das so. Na gut, machen wir mal weiter. Also ich bin nur diese 3 Rennen in Belgien gefahren. Bist du noch was gefahren nach Gent-Wevelgem? Ja, du warst doch auf Flandern, bist du noch gefahren.
Genau, du warst auf Flandern. Und das war tatsächlich auch so das erste Rennen, wo ich wieder das Gefühl hatte, ich fahre Rennen. Ich bin zumindest irgendwie dabei. So. Und bin dann, glaube ich, auch irgendwie 30, 35 vor Schluss aus der Führungsgruppe rausgeflogen am Berg mal wieder. Aber war dann irgendwo im Nirgendwo zwischen den Gruppen und dann hat mich nochmal ein Riesenfeld eingeholt. Da habe ich gedacht, gut, immerhin haben wir schon deutlich mehr Fahrerinnen verloren und ich bin noch hier. Es geht in die richtige Richtung. Aber ja, so richtig, richtig top läuft es noch nicht.
Ja.
Muss ich gestehen.
Ja, in der nächsten Podcast-Folge, dann läuft es bestimmt super.
Bis hoffentlich. Dahin.
Was sind deine Rennen? Welche stehen denn an?
Ja, also ich fahre jetzt noch den Pfeil von Brabant am 14.04. Und dann darf ich...
Brabantsepil.
Brabantsepil. Und dann darf ich doch, was ich nie gedacht hätte, mal einen Ardennen-Klassiker fahren. Und ich fahre Lüttich-Bastogne-Lüttich. Oh. Oder bei uns nur Bastogne-Lüttich.
Leuk-Bastogne-Leuk.
Bin gespannt. Ja. Ich glaube, das ist eher so, wie Binder läuft.
Das Gute ist, das ist nicht weit weg von Köln.
Das stimmt, das ist eine Stunde mit dem Zug. Ich werde auch wieder mit dem Zug hinfahren. Und wahrscheinlich werde ich mir einfach so ein Flex-Ticket kaufen, wo man spontan den Zug wählen kann, den man möchte.
Ganz ehrlich, ich würde einfach Haustürschlüssel ins Trikot und dann,
und dann heimfahren.
Den GPX-Pfeil drauf machen.
Ja, obwohl es durch die Eifel auch lang werden kann, oder?
Ja, aber du kannst einfach schauen, erst würde ich schauen, wie der Wind steht, wenn du Rückenwind hast und wo der Punkt der Strecke ist, wo du am nächsten an Köln dran bist.
Ja.
Also eigentlich Bastenacken-Leuk, ja gut, dann von Lüttich ist am nächsten, dann musst du schon ins Ziel fahren und dann noch nach Hause.
Tendenziell habe ich eigentlich den Plan. Letztes Jahr habe ich mich ja auch so ein bisschen überrascht, dass eigentlich meine besten Rennen tatsächlich die Rennen waren, bei denen ich gar nicht damit gerechnet hatte, dass es gut wird, weil mir Leute gesagt haben, so ja, das ist zu schwer für dich. Deshalb habe ich jetzt so die Hoffnung, dass ich jetzt bei den Rennen, wo ich eigentlich denke, so das ist gar nichts für mich, dass da dann so ein bisschen der Knoten platzt, weil ich mit weniger Kopfkino irgendwie an den Start gehen und entspannter.
Ja, ich drücke dir Daumen auf jeden Fall. Und ich schaue mir die ganze Zeit deine Liste an.
Wir haben
Punkte hast du da aufgeschrieben. Da wir müssen, glaube ich, langsam unsere Rubriken und die ganzen Punkte mal abarbeiten, sonst wird das hier 3-Stunden-Podcast.
Vor allem das Schlimme ist, wir haben jetzt auch überhaupt noch eigentlich noch gar keine Ergebnisse besprochen. Wir haben zum Beispiel den Jahrhundertsprint noch nicht besprochen von Kasper Asgreen und Mathieu van der Poel, wo keiner gedacht hätte, wir haben nämlich auch Flandern-Rundfahrt noch nicht besprochen. Und es hat ja niemand, also ich bin mir sicher, niemand hätte gedacht, dass Kasper Asgreen gewinnt.
Das stimmt. Also bei mir liegt es halt auch daran, dass ich, also Flandern-Rundfahrt habe ich sogar geguckt, aber ich bin halt auch eigentlich eher jemand, dass wenn ich nicht selber bei dem Rennen teilnehme, dass mich Radsport auch nicht so super krass interessiert dann. Also es interessiert mich schon. Aber du musst vielleicht ein bisschen weißt du, so wie gerade, da wusstest du nicht, wer Alfredo Binder ist, das weiß ich natürlich, aber du, jetzt musst du bei den Rennen, musst du auch ein bisschen, du hast ein bisschen mehr geguckt als ich bestimmt.
Ja, aber ich dachte,
musst du wieder rausreißen.
Ich dachte, du übernimmst immer die Männer und ich übernehme immer die Frauen.
Ja, das können wir machen. Also ich poker natürlich jetzt auch gerade wieder ganz tief. Ich habe natürlich schon die meisten Sachen gesehen.
Würde ich nämlich auch behaupten, weil du stapelst jetzt so tief, aber eigentlich weiß ich immer, man muss nämlich auch sagen, Rick hat sich um eine Stunde verspätet, weil er noch Scheldepreis anschauen wollte.
Das stimmt. Und dann habe ich noch einen Anruf bekommen, ein Telefonat, was ich führen musste. Das heißt, ich stand 20 Minuten vor deiner Haustür und habe noch telefoniert, obwohl ich eigentlich schon da war.
Okay, aber, also nur eine Dreiviertelstunde wegen Scheldepreis.
Also, wollen wir es so machen, dass du einfach die Rennnamen droppst. Und wir machen immer so eine kleine Zusammenfassung.
Ja, ich wollte es theoretisch hier schön mit meinem Laptop und Pro Cycling Stats in Reihenfolge machen. Aber natürlich ist mein Laptop jetzt in diesem Moment leer. Und die Darstellung im mobilen Pro Cycling Stats ist nicht so schön wie...
Hast du nicht die App?
Nee.
Ist sie zu teuer?
Ich bin Schwabe. Man muss wissen, wo man sparen kann.
Da kann man aber noch nur die Top 10 sehen. Wenn du die Pro Cycling Stats App hast, kannst du alles sehen.
Ja, aber das Witzige ist ja auch, das war eine meiner Lieblingsfolgen von Gemischtes Hack, wo Tommy und Felix darüber sprechen, wo man eigentlich sinnfrei geizig ist. Und dann sagt Tommy auch so, ja, absolut bei Apps, weil man denkt sich halt einfach so, 3,50 Euro für einen Kaffee, voll in Ordnung, aber 49 Cent für so eine App? Ne, das ist mir zu teuer.
Ich weiß nicht, wie viel kostet Pro Cycling Stats? Also man muss ja schon sagen, Pro Cycling Stats hat die Welt im Radsport verändert. Also die Fakten und die Statistiken, die haben, sind schon krass.
Das stimmt, aber ich
Der Typ hat halt kein Leben mehr, der das macht, aber...
Guck mal, ich habe kaum... Ich zeige ihm jetzt gerade meinen Handy-Desktop und ich habe kaum Apps, weil ich habe nie Speicherplatz.
Ah, okay.
Das heißt, ich habe grundsätzlich hätte ich die App sowieso nicht, weil also ich keinen Speicherplatz für die App hätte.
Müssen wir mit einem besseren iPhone anfangen? Mit
genau.
Mehr Speicherplatz, da fängt es dann an.
Genau. Und ich arbeite deshalb viel sowieso mit meinem Browser.
Ja.
Und da kann ich ja bei Procycling Stats alles nutzen.
Also wenn ihr jetzt gerade jemand von Apple zuhört und ihr wollt Tanja einfach ein Handy schenken, gar kein Problem.
Nein, ich bin eigentlich total glücklich mit meinem Handy. Aber.
Also lass uns mal anfangen. Ich glaube, für die Leute ist gerade so langweilig.
Okay. Gut. Ich habe jetzt eigentlich nur hier die Frauenrennen. wir sind ausgestiegen mit Nockere. Nockere wird bei den Damen.
Nockere wird Nockere. Das ausgesprochen.
Nockere.
Nicht wie so ein Eis.
wird bei den Damen gewonnen aus einem Dreimann-Breakaway. Gewinnt Amy Peters, zweite wird Grace Brown und dritte Lisa Klein.
Ja. Wie war das für dich? Aber ich dachte eigentlich, Lisa Klein in der Dreiergruppe kann das Ding auch gewinnen.
Ja,
ich habe es nicht geschaut, ich habe nur das Ergebnis gesehen.
Aber es war halt ein extrem hartes Rennen und die waren auch relativ lange weg. Und Lisa fährt halt sehr schlau, würde ich sagen. Aber Grace und Amy sind wahrscheinlich ein bisschen stärker.
Okay.
Und gerade das Finale in Nokere ist halt relativ hart.
Kopfschirmpflaster berghoch, lange ansteigende Zielgerade.
Ja.
Aber ey, trotzdem, also das war
trotzdem
jetzt,
super, ja.
Ich wollte gerade sagen, dritter Platz bei so einem Eintagesrennen, mega gut, Glückwunsch an der Stelle.
Genau, Glückwunsch. Dann steht bei mir schon als nächstes hier, sind die World Tour Rennen nicht mit drin. Dann war die Panne wahrscheinlich das nächste Rennen, oder?
Ich glaube, bei den Männern war auch Nokere, Bredene Klassik. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wer da gewonnen hat, um ehrlich zu sein.
Bei Nokere? Das war der von einem KT-Team, oder?
Ah ja, genau. Ja, Bingo.
Der so komisch gejubelt hat.
Ja, genau.
Also Nokere, das ist kein gutes Kopfsteinpflaster und er wollte aber die Arme vom Lenker nehmen. Aber es war dann mehr so ein kurz Anheben, wie früher, wenn man gerade gelernt hat, ohne Hände
Look
zu fahren.
No hands, da war das.
Und dann hat er aber auch direkt wieder die Hände an den Lenker genommen.
Ja stimmt, genau. Und dann Bredene-Klassik.
Namen haben wir
Robins oder so. Ich hab's vergessen, sorry, an der Stelle. Bingo, die haben auf jeden Fall so ein ganz komisches Trikot, ganz komisches Team, fahren aber erstaunlich gut. Belgisches Zweitligateam.
Haben auch ein Frauenteam.
Genau, dann war Bredene Klassik. Da war auch Windkantenrennen. Ich glaube, gewinnt Tim Merlier von Alpecin Phoenix, sehr beeindruckend im Sprint. Mehr gibt es da auch nicht zu sagen. Und dann war der Panne. Da war auch bei uns auch ein Massensprint. Da hat Sam Bennett gewonnen. Ja, der fährt das ganze Jahr schon auf dem Top-Niveau. Harald Beke war. Wer war denn bei Harald Beke nochmal vorne? Bei Gent-Wevel, ich muss kurz überlegen, aber genau, bei Gent-Wevel-Gam war auch super beeindruckend. Bei uns fährt, glaube ich, die erste Windstaffel bei Kilometer 60 weg. Das Rennen war 260 Kilometer lang, also 200 vor Ziel mit ein paar 20 Fahrer und am Ende bleiben halt davon 7 übrig. Super krass, dass die überhaupt vorne geblieben sind, weil wir sind hinten auch super schnell gefahren, aber die sind trotzdem durchgekommen. Und Wout van Aert gewinnt dann im Sprint vor Giacomo Nizzolo. Und
war der nicht auch,
aber es war ja auf jeden Fall krass.
Am Anfang war doch auch eine Gruppe weg.
Ja.
Und da dachte man dann eigentlich, vielleicht ist jetzt schon entschieden. Und da war van Aert in der zweiten Gruppe nämlich. Die sind dann wieder zugefahren.
Das kann sein, ne? Ich habe es nicht gedacht, das habe ich mir gar nicht mehr angesehen.
Am Kemmelberg oder am
das kann sein, ja. War auf jeden Fall
Banteberg, glaube ich.
Ja, und genau, und Harrelbeke, stimmt, Kaspar Asring gewinnt ja Harrelbeke, auch solo. Auch super beeindruckend, auch alle üblichen vorne. An der Stelle auf jeden Fall großes Lob an Marco Haller, der als einziger Überbliebener von der Spitzengruppe noch Zehnter wird. Der hat mich am meisten beeindruckt in dem Rennen.
Allgemein und, im Frühjahr jetzt.
Genau, und der ist dann auch noch eine super Flandern-Rundfahrt gefahren.
Mhm.
Wirklich sehr beeindruckend. Und da können wir direkt weitermachen. Also.
Warte, ich muss noch die Panne einwerfen.
Okay.
Wird bei uns nämlich nicht im Sprint entschieden, sondern es ist eine kleine Gruppe weg mit, glaube ich, 10, 12 Fahrerinnen. Und Grace Brown attackiert solo bei Kilometer 10 to go. Und hinten ist man sich nicht einig, was zu tun ist. Und sie gewinnt solo der Panne, was man jetzt nicht unbedingt erwartet hätte.
Ja. Und dann, Gent-Wevelgem haben wir schon drüber geredet.
Genau, Marianne Voss gewinnt da, nachdem Elisa Longo-Borghini und Soraya Paladin eineinhalb vor Schluss, glaube ich, eingeholt werden, das ist ein gewinnt geiler Name. Den Sprint.
Soraya Paladin.
Ja, auch eine sehr schöne Frau.
Ja? Oh, da muss ich aber bei Instagram mal genauer gucken.
Kann ich mal gucken.
Und genau, und dann war du hast auf Flandern. Dort gewinnt dort Christoph Laporte wird Zweiter. Genau, hier Dylan van Baarle gewinnt. Auch super beeindruckend. Habe ich auch gesehen. Siehst du, da waren so viele Rennen, deswegen ist es schwer, sich dran zu erinnern. Habe ich geguckt, Dylan van Baarle mit einem 50 Kilometer Solo. Übrigens das erste Rennen, was Bora Hansgrohe wieder fahren durfte. Die waren nämlich mit uns im Hotel, hatten dann aber vor Freitag, vor Harrelbeke einen Corona-Fall und waren dann erstmal eine Woche oder dann fünf Tage in Quarantäne. Die taten mir super leid, weil ja, gerade so Markus Burkhardt, Nils Pohle, die sahen super fit aus und dann, ja, zwei, drei Rennen zu verpassen, unmittelbar vor Flandern-Rundfahrt, war super bitter für die Jungs. Die sind immer noch super gefahren, aber ich glaube, die wären nochmal deutlich besser gefahren, wenn sie da nicht diesen Ausfall hätten wegstecken müssen.
Ja, bei den Damen gewinnt Warsdorf-Landerin Annemiek van Vleuten, war mit Kasia weg. Und den Feldsprint, wenn man es so nennen kann, von der kleinen Gruppe, gewinnt Alexis damit Doppelpodium für Canyon SRAM. Und Annemiek van Vleuten meldet sich eindrucksvoll vom Trainingslager zurück und gewinnt daraufhin dann auch die Flandern-Rundfahrt.
Nachdem sie am Paterberg fast umgefallen wäre.
Genau. Ja, das hat man sich gefragt, ob es nicht die richtige Übersetzung ist oder ob es einfach hart war bis dahin. Ja. Ansonsten gab es noch das Rennen in Westhoek oder Westhoek, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht.
Jetzt holst du ja aber hier wirklich jedes Rennen Poxy heraus.
Ja, aber das war cool, weil Christine Majerus, die glaube ich so der beste Domestik überhaupt und der beste Teamkollege ist bei SD Works, ehemals Bowls, und also sich eigentlich immer in den Dienst anderer stellt, gewinnt, ist weg mit Amy Peters, ihrer Teamkollegin, und gewinnt das Rennen. Deshalb das auf jeden Fall zu nennen, weil trotzdem eine sehr sympathische, intelligente Dame.
Ist immer schön, wenn auch so jemand, der immer für die anderen arbeitet, gewinnt. Da freut sich mal jeder mit, ne?
Ja, vor allem die ist halt auch, die ist immer in Position, die ist immer da. Wenn man die mal am Ende vom Feld sieht, dann weiß man, da muss irgendwas passiert sein. Die muss einen Platten gehabt haben oder das Rad gewechselt oder gestürzt, weil man sieht sie eigentlich immer nur in der ersten oder in der zweiten Reihe.
Ja, ja, und dann genau, Flandern-Rundfahrt, du hast es gerade schon angesprochen, war auch nochmal das schöne Riesenrennen von Marco Haller. Alle Favoriten eigentlich vorne dabei. Auch mal viele Klassiker liefen nicht so für unser Team, aber an der Stelle Sepp van Marke wird Fünfter von East-West Startup Nation. Das hat uns, glaube ich, auch alle sehr gefreut im Team. Und ja, alle Favoriten waren vorne dabei. Krass, dass dann als eigentlich die drei Top-Favoriten, Kasper Asgreen, Van der Poel und Van Aert vorne sind, Van der Poel forciert nochmal das Tempo. Wout van Aert kann nicht mitgehen, überraschend, wie ich fand. Und dann bleiben Kasper Asgreen und Van der Poel zu zweit übrig. Und obwohl ich, also aus meinem Auge sah Kasper Asgreen schon stärker aus im Finale, hat man natürlich trotzdem damit gerechnet, dass Mathieu van der Poel den Sprint gewinnt. Und das Rennen habe ich zum Beispiel, es war ja am Ostern, habe ich auch mit meinem Papa zusammen geguckt, und wir haben lange darüber diskutiert, ob Mathieu van der Poel nicht einen zu kleinen Gang gefahren ist, weil er hat natürlich den besseren Antritt, aber der fährt sich schon auch mit einer kleinen Übersetzung ziemlich fest da, also ich meine, Mathieu van der Poel weiß schon, was er macht, so. Kasper Asgreen war einfach auch saustark an dem Tag, aber mich würde interessieren, ja, wird man nie rausfinden, aber wenn er ein, zwei Gänge dicker gefahren wäre, ob er dann nicht vielleicht den Sprint gewonnen hätte, weil im Endeffekt, ja, hält er eigentlich Kasper Asgreen gut ab bis 50 Meter vom Ziel und dann kommt er mit Schwung oder mit dem größeren Stehvermögen, aber meiner Meinung nach einfach auch, weil er einen größeren Gang hat und Van der Poel so ein bisschen die Trittfrequenz ausgeht. Aber man wird es nie erfahren. Herzlichen Glückwunsch an Kasper Asgreen an der Stelle. Ich glaube, wenn man Harrelbeke und Flandern-Rundfahrt gewinnt, dann weiß man, dass man einiges richtig gemacht hat in diesem Winter.
Ja.
Und dann gibt es noch den Schelde-Preis.
Genau, zu Flandern noch anzumerken von deutscher Seite, Lisa Brennauer wird Zweite,
ja, genau.
Und hat riesen Lücke im Sprint, also war da auch tatsächlich dann am Ende die Stärkste aus der Gruppe. Und von mir persönlich, meine Teamkollegin wird Zehnte, wieder Kristen Faulkner, von der ich da schon erzählt hatte, mit schlechtem Positioning, und ich war auch nicht in der ersten Gruppe dabei, fährt halt einfach solo wieder an die erste Gruppe ran. Also die Frau hat Überdruck und fährt am Ende nochmal eine Attacke aus der Gruppe und kommt in die Top 10 bei ihrer zweiten Flandern-Rundfahrt.
Not so bad. Stark. Ja, und dann eigentlich um Roubaix, wurde ja abgesagt, haben wir besprochen, um die Klassiker so ein bisschen abzuschließen. Heute war noch der Scheldepreis. Heute, also ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter ist, aber letzte Woche waren hier 5 Tage super schönes Wetter. Und heute, also ich glaube genau heute vor einer Woche waren 26 Grad und heute waren glaube ich 2 Grad und Schneeregen.
Ja.
Dementsprechend bin ich 4 Stunden lang auf der Rolle gefahren.
Und wir haben uns da zufällig getroffen.
Wir haben uns schon vor der Aufnahme heute Mittag auf der Rolle kurz auf Swift getroffen, das stimmt.
Wo ich noch anmerken muss, mein Cousin hat mir schon ein Video geschickt, dass er dich überholt
hier,
hat.
Ja, ey, ich wollte gerade sagen.
Ich wollte dich nicht fragen, ob dich ein anderer E-Rad auch schon überholt hat.
Ich wollte noch fragen, ob H.E-Rad, ob der was mit dir zu tun hat.
Ja, das ist mein Cousin Hannes E-Rad.
Ja, genau. Wie witzig. Ja, der ist schnell hochgefahren. Also ich musste 10 Minuten K3 fahren. Also ich glaube, ich bin 320 Watt oder so gefahren. Und der ist erst mitgefahren und dann, als ich fertig war, oder da habe ich schon im Intervall, ist er dann schon weggefahren von mir. Ist dann immer so 3-6 Sekunden vor mir rumgefahren da aufs Swift und dann, als ich fertig war,
musste er filmen.
Als wenn ich dann im Intervall, als ich dann fertig war, ist er komplett weggefahren. Und das Witzige ist nämlich dann, dass an dem Berg, das war dieser lange Berg Reverse,
Epic KOM.
Epic KOM Reverse war der. Und da hatte Dylan Toynes hatte die Bestzeit. Und dann habe ich so einen Kilometer vom Ziel gesehen, dass meine, die zeigen ja immer deine ungefähre Zeit, die du oben hast. Und ich war 30 Sekunden schneller. Und dann habe ich gedacht, ah geil, ey, dann fahre ich ja jetzt hier, hole ich mir den King of Mountain. Und da habe ich natürlich ein bisschen Watt draufgelassen, um den zu holen. Hatte aber natürlich gar nicht mehr dran gedacht, dass dein Cousin mich schon überholt hatte. Und als ich 500 Meter vor der Bestmarke war, sehe ich auf einmal, ah ja, okay, der ist jetzt 2 Minuten schneller gefahren als Dylan Toynes. Okay, das schaffe ich auch nicht mehr.
Das wird nix.
Das heißt, dann hatte dein Cousin hatte dann die Bestzeit. Mhm. Glückwunsch an der Stelle. Ich habe mir schon gedacht, was ist das für ein kleiner Penner, der hier wieder da 4 Watt pro Kilo die ganze Zeit da hochdrückt. Was soll das?
Ja, man könnte denken, dass er Gewicht cheatet, aber er ist tatsächlich so leicht. Also ich glaube, irgendwas unter 60 Kilo. Ja. Und dann hat er trotzdem ganz gut Druck am Bein, auch wenn er nicht meine Waden hat. Aber ja.
Hannes heißt er?
Hannes.
Liebe Grüße an Hannes. Ja, und dann genau, dann haben wir... Wir haben jetzt nur so lange ausgeholt, weil ich erzählen wollte, dass ich Rolle gefahren bin bei schlechtem Wetter und dabei sowohl das Frauenrennen als auch das Männerrennen von Scheldepreis schauen konnte. Und das war sehr gut. Also das Frauenrennen war zuerst, war auch ein Massensprint.
Mhm. Lorena Wiebes gewinnt, war auch, glaube ich, sehr erleichtert, weil bisher lief es für DSM, glaube ich, diese Saison noch nicht so gut, wie man es sonst vom Team erwartet und kennt. Aber sind auch aktuell ein sehr junges Team. Also ich glaube, heute bei Eurosport haben sie gemeint, ja, junges Team am Start. Aber ich glaube, generell ist eine der ältesten Fahrerinnen Liane Lippert. Und Liane ist ja auch, glaube ich, 25, 24. Also es ist generell ein sehr junges Team.
Julia Suk ist 30.
Ist der älteste. Stimmt, stimmt. Aber die ist dann auch, glaube ich,
auch eine
außen
Edelhelfer,
vor sozusagen.
Ja.
Nein, aber ich meine sozusagen
ja, vom Alter,
outstanding.
Ja, genau.
Alt. Genau, und ich glaube, da war sehr viel Erleichterung beim Zieljubel dabei. Genau.
Ja, und ja, und zum Männerrennen muss ich sagen, ich fand es schade, dass eigentlich die spannendste Phase vom Rennen nicht gezeigt wurde. Das war anscheinend am Start, als viel Windkante herrschte. Als die Übertragung losging, waren ja 2 Gruppen, erste und zweite Staffel, die dann irgendwann zusammengelaufen sind. Da waren es 30 Fahrer vorne, eigentlich alle Top-Sprinter dabei. Und das Feld ist nicht mehr zurückgekommen. Viele sind ausgestiegen. Im Endeffekt, ja, fahren dann die 30 Fahrer, verteidigen ihren Vorsprung und sprinten. Und überraschenderweise macht Alpecin Phoenix, also nicht, dass die einen guten Job machen, sondern überraschenderweise gewinnt Sam Bennett nicht. Der wird 2. und 3. Mark Cavendish. Und Jasper Philipsen gewinnt von Alpecin Phoenix. Hat einen super Leadout. Und da hat man gesehen, so aus einer 30-Mann-Gruppe Sprint fahren ist mal was ganz anderes als Massensprint. Ja, weil es nicht diesen Positionskampf gibt und man hat gesehen, Quickstep ist das Ding schön von vorne angefahren. Und Alpecin Phoenix hat aber wirklich mit nur 2 oder mit 3 Leuten das richtige Timing gehabt, ist genau im richtigen Moment gekommen. Und als schönes Gegenbeispiel Bora Hansgrohe, die auch noch zu viert waren, eigentlich mit ihrem perfekten Leadout-Zug für Pascal Ackermann, die waren dann eingebaut, bei denen ist dann gar nichts mehr so richtig zusammengelaufen. Es war irgendwie schon spannend zu sehen, aber gut, im Endeffekt Jasper Philipsen gewinnt. Quickstep wird sich auch ärgern, wenn man 2. und 3. ist mit Bennett und Cavendish. Denkt man sich auch, ja, 2. und 3. sieht immer blöd aus, ja, wenn ein anderer gewinnt. Aber war auf jeden Fall ein spannendes Rennen zum Schauen. Und leider ist jetzt dann die Klassiker-Saison vorbei, weil Roubaix halt abgesagt wurde. Und ja, mittlerweile nebenbei läuft noch die Katalonien-Rundfahrt und Baskenland-Rundfahrt. Da bin ich aber wirklich raus, muss ich sagen.
Ja, ich habe heute nur das Finale gesehen, wieder ein klassisches Roglic-Finale und der Einzige, der mitfahren kann, ist Pogacar und der fährt dann bei 150 vorbei und gewinnt die Etappe.
Habe ich gar nicht gesehen.
Aber Roglic verteidigt gelb.
Katalonien kann man, glaube ich, noch sagen, dass es beeindruckend war, dass Ineos eine 1-2-3 macht auf der Gesamtwertung mit Port, Geraint Thomas und wir hätten gewonnen. Adam Yates hat gewonnen. Also richtig, richtig stark an der Stelle. Ich glaube, wir haben alle Rennen so zusammengefasst, ne?
Ja, beeindruckend.
Geil.
Jetzt haben beeindruckend
wir noch,
von uns.
Ich will noch einen Punkt, ich glaube, da haben mir nämlich auch viele geschrieben, dass wir darüber gerne sprechen können, ist, glaube ich, selten ist ein Post, glaube ich, so durch die Decke gegangen, wie der von Micky Scheer nach der Flandern-Rundfahrt.
Genau, das wäre nämlich auch mein nächster Punkt auf der Liste. Neue Regeln und Disqualifikationen durch die neuen Regeln.
Ja, also ich bin noch kein Rennen gefahren seitdem, muss aber sagen, ich habe das natürlich verfolgt. Gerade diese Situation mit Micky Scheer, wo er die Flasche zum Fan wirft und dann, ich glaube, der war natürlich allgemein von der Situation schon ein bisschen angepisst, hat ein mechanisches Problem. Dann auf den engen Straßen kommt man nicht so leicht vor wieder an den Autos vorbei. Das ein oder andere Auto hat auch nicht so wirklich Platz gemacht, wie es Platz machen hätte sollen. Dann wirft er seine Flasche weg, aber ganz offensichtlich zu einem Fan und wird dann daraufhin disqualifiziert, wo, glaube ich, wirklich jeder Radsport-Fan sich vom Fernseher gedacht hat, das ist ja wieder wirklich gerade der größte Blödsinn. Und dementsprechend hat er, glaube ich, einen Post gemacht einen Tag später. Und also das war ganz witzig zu verfolgen, weil ich glaube, er hat durch diesen Post innerhalb von, also bis, ich glaube, er hat irgendwie so 7.000 oder 8.000 Follower dazu gewonnen. Und ich kann auf meinem Insta keine Likes sehen, aber ich glaube, der hat irgendwie nach einem, kannst du Likes sehen?
Nee.
Der Post hatte irgendwie nach 24 Stunden über 50.000 Likes oder so. Also so richtig, richtig viral gegangen, das Ding. Und einfach weil er, glaube ich, jedem Radsport-Fan aus der Seele gesprochen hat, mit dem, was er da gesagt hat, dass er damals bei der Tour de France stand und ihm eine Flasche zugeworfen wurde und er diese Flasche halt als Kind jahrelang in Ehren getragen hat und das für ihn immer so, diese Flasche war in ganz starker Verbindung, hat ihn immer daran erinnert, an diese Erfahrung, die er da gemacht hat, an das Abenteuer-Tour und hat ihn motiviert, selber anzufangen mit Radsport und eins der schönsten Dinge für ihn als Profi ist, seine Flaschen sozusagen zu den Fans und gerade zu Kindern zu werfen, um diese selbe Erfahrung an die weiterzugeben. Und das wird halt mit der neuen Regel kaputt gemacht. Und jeder von uns versteht, glaube ich, dieses Thema Nachhaltigkeit, wenn man irgendwo Rennen fährt, wenn man fährt durch einen Wald oder durch ein Naturschutzgebiet, dass man da jetzt keine Flasche wegfeuern sollte, das leuchtet, glaube ich, jedem ein. Aber da, wo Fans stehen und wo offensichtlich die Flasche zum Fan geworfen wird, das ist Quatsch, finde ich. Also ich glaube, das sieht auch jeder so. Und es gibt, Richie Porte hat was geschrieben, was ich sehr, sehr gut fand, was es sehr zusammengefasst hat, dass es, glaube ich, kein Sportgovernment, also keinen Weltverband gibt, der so weit weg von der eigenen Sportart ist wie die UCI momentan. Und ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Also die UCI ist so weit weg von dem Profisport, wo der gerade ist, mit diesen Regeln, die so gar nicht dazu passen, dass es wirklich nicht, ein Kopfschütteln reicht gar nicht mehr aus.
Also meine einzige Hoffnung diesbezüglich ist halt, dass es jetzt sehr streng geahndet wird, zunächst, um halt sozusagen ein bisschen es zu regulieren und in die richtige Richtung zu bringen und dass man dann vielleicht auch außerhalb der Pandemie einfach sagt, okay, zu Fans geht, weil aktuell sollte man vielleicht auch seine eingespeichelte Flasche nicht unbedingt ans Publikum verteilen. Und ich hoffe halt, dass es eher sowas Temporäres ist und danach sowohl die Abgabe von Flaschen an die Physios oder die Leute, die eben die Flaschen reichen, als auch die Abgabe an Fans, wo klar zu erkennen ist, dass da Fans stehen, möglich sein wird. Also ich hoffe, dass es halt eher jetzt was Temporäres ist und jetzt erstmal hart durchgegriffen wird.
Glaube ich aber nicht. Ich glaube, so weit denkt niemand bei der UCI.
Ich sag ja nur, ich hoffe es. Hoffnung stirbt zuletzt. Ja.
Was hast du da noch auf deinem Zettel stehen? Ich bin völlig fasziniert.
Ja, wenn wir schon bei der UCI
Wird die Liste kürzer eigentlich, oder?
Ich kann Sachen abstreichen, dann wird es auf jeden Fall kürzer. Ah ja, hier, mir fällt auch auf, wir haben doch ein Rennen verpasst. Von deutscher Seite kann man nämlich erwähnen, dass bei der Tour of Mevlasa, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, in der Türkei. Justin Wolf die erste Etappe gewinnt und zwei Tage im Führungstrikot fährt.
Glückwunsch an dieser Stelle.
Glückwunsch, Justin.
Glückwunsch.
Glückwunsch. Ja, manchmal, wenn man, das ist nämlich die Gefahr als Schwabe, wenn man dieses SCH unterdrückt, ständig oder versucht es zu unterdrücken, dann,
klappt echt gut bei dir.
Dann passiert es eben auch bei Wörtern, die das SCH behalten sollten. Zum Beispiel Glückwunsch. Ansonsten habe ich mir noch das UCI-Video aufgeschrieben, das mich sehr etwas amüsiert hat. Die UCI hat nämlich so ein bisschen Make Cycling the Sport of the 21st Century so ein Video gepostet, wo es um die Umwelt und Save the Planet geht. Und als Intro bei den Frauen ist Tiffany Cromwell, die bekennenderweise auf ihrem Instagram-Account ständig im Privatjet unterwegs ist. Und Mathieu van der Poel, der glaube ich auch so ein paar Porsche in der Garage stehen hatte, wo ich auch so dachte, vielleicht nimmt man da lieber jemanden, der mit dem Zug zum Rennen fährt.
Zum Beispiel die Tanja.
Aber klar, dass es mehr Sinn macht, die wirklichen Topstars des Sports zu Wort kommen zu lassen.
Macht keinen Sinn. Weil, aber macht keinen Sinn, weil das ist doch scheinheilig. Ist einfach richtig dumm schon wieder. Also wenn man schon diesen Step gehen will, dann nehmt euch auch die 5 Minuten Zeit und sucht vielleicht den Männerprofi und die Frauenprofi, die auch wirklich dafür steht.
Ich glaube aber tatsächlich, Michael Woods war mit drin und der hat ja zumindest angekündigt, dass er seine Rennen dieses Jahr nach seinem CO2-Fußabdruck auch auswählt.
Ja, aber mir kommt jemand wie Simon Geschke in den Sinn, der sich ja bekennender Veganer ist zum Beispiel und mit seiner Ernährung da, glaube ich, schon ein guter Vorreiter ist. Nimmt doch auch mal so jemand als Beispiel. Also, muss man vielleicht nicht, wie du sagst, also die beiden, die du gerade genannt hast, das sind absolute Top-Sportler und ich will auch gar niemanden verteilen. Ich bin jetzt auch nicht der nachhaltigste Mensch der Welt.
Klasse.
Aber ist ja so, ich bin auch nicht der nachhaltigste Mensch der Welt, aber ich gebe mir auch Mühe, jeder bessert sich, aber trotzdem wird es sicherlich einen sehr nachhaltigen Profi geben und dann sucht ihr halt den und packt den da in dieses Message-Video, zumal man ja auch sagen muss, wir wollen der Sport werden des 21. Jahrhunderts, gleichzeitig wollen sie aber auch immer globaler werden, also mach nochmal ein Rennen in China, also ich fahre auch gerne in Australien, ich fahre auch gerne die Türkei-Rundfahrt, ich fahre auch super gerne bei der UAE-Tour, keine Frage, aber da muss man sich halt auch nicht in die Tasche lügen, da fliegt man halt auch mit dem Flugzeug hin.
Ja.
Und wenn man, glaube ich, sieht, wie viel so ein Team im Jahr an Kilometern abreißt mit den Autos und mit dem LKWs und den Bussen, von jedem Rennen, so viele Kilometer werden da gefahren. Also ich weiß nicht, ob es da nicht andere Punkte gibt, mit denen man vielleicht anfangen sollte, außer als eine Trinkflasche, oder ob man einfach akzeptiert dann, okay, unser Sport ist halt momentan so, wie er ist. Lass uns da im Großen und Ganzen drüber nachdenken, wie man das verändert, aber nicht so diese Kleinigkeiten und dann noch so ein Image-Video, so, wir tun jetzt mal so, weil es gerade gut fürs Image ist.
Ja, absolut. Sehe ich ähnlich.
Ja. Und so, ich rede mich hier wieder in Rage und du machst nur einen Strich und noch einen Strich. Jetzt sind viele Dinge abgehakt. Tanja, was kommt denn noch? Wir müssen auch noch unsere Mitarbeiter des Monats von Februar und von März jetzt machen, weil Nummer 3 ist ja eigentlich die Märzfolge. Wir sind wieder ein bisschen spät dran.
Das stimmt. Aber ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht damals, doch, ich habe tatsächlich damals erwähnt, wir haben es zwar nicht wirklich als Kategorie abgehakt, aber Bike Exchange hat ja auch die Gehälter der Frauen angehoben. Und dann habe ich gesagt, ich möchte auch diesen Monat, und das gilt dann für mich für Februar, dann Team Bike Exchange als Arbeitgeber des Monats hervorheben. Und diesen Monat würde ich sagen, Mitarbeiter des Monats bei den Damen, auf jeden Fall Annemiek van Vleuten, kommt zurück, nachdem der Einstieg in die Saison eventuell nicht so war, wie man es von Annemiek van Vleuten erwartet hätte und vielleicht auch Movistar erwartet hätte, aber kommt dann zurück aus dem Trainingslager und gewinnt die ersten beiden Rennen, die sie fährt. Deshalb Annemiek van Vleuten für mich diesen Monat Mitarbeiterin des Monats für Movistar.
Mein Mitarbeiter des Monats ist Micky Scher diesen Monat mit seinem Statement auf Instagram. Und im Februar ist mein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin des Monats, lass mich mal ganz kurz überlegen, Mitarbeiterin, Mitarbeiter des Monats. Was ist denn im Februar nochmal passiert so alles? Kannst du mir auf die was haben wir in der letzten Folge besprochen?
Ja gut, letztes Mal war ja so Februar, Mitte März, Das heißt, da ging es los mit den Klassikern eigentlich. Da lief Omloped Newsblatt.
Ja. Ja.
Was lief da noch? Strade Bianche.
Mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin des Monats ist im Februar ist Elisa Longoborghini, weil sie Chantal Blaak so schön zum Sieg gefahren hat bei Strade Bianche. Das fand ich auch gut. Einfach mal gönnen können.
Einfach mal teamübergreifend arbeiten.
Einfach mal teamübergreifend sagen, nee, hier komm, gewinn du das doch mal.
Ja, ich meine, da kann man ja auch sagen, selbst für ihr eigenes Team hat sie ja auch einen ganz guten Job gemacht. Das ist stimmt. Ja auch aktuell wieder im führenden Trikot der Women's World Tour.
Okay.
Meine ich zu behaupten zu können. Genau.
What's next?
Theoretisch habe ich jetzt hier so einen riesigen Block noch aufgeschrieben, weil ich eigentlich einen Shoutout verteilen wollte an meinen Homie Madin aus Darmstadt. Ein sehr guter Freund von mir, der mir auch tatkräftig bei meinem Umzug geholfen hat, als einzige Person. Also wir haben ein komplettes Zimmer zu zweit leer gemacht. Und der ist auch in der Parallelwelt unterwegs, von unserer würde ich sagen. Der ist nämlich ein Ultra-Cyclist. Porno-Milieu
ist der.
Nein, aber er ist sozusagen in seiner eigenen Radsportwelt, die nicht wirklich was mit dem klassischen Straßenradsport zu tun hat.
Unterwasser ist der nämlich.
Bitte?
Der fährt mit so einem Unterwasserrad.
Nein, der ist eben Ultra-Cyclist seit 2004 und durchquert eben so ganze Kontinente. Ist einmal schon quer durch Afrika gefahren, quer durch Südamerika und hat sich 2019 beim Race Across Germany für das Race Across America qualifiziert. Und da das letztes Jahr schon ausgefallen ist, würde er dieses Jahr oder plant auch noch dieses Jahr zum Race Across America zu fahren und hat jetzt diesbezüglich vor 2 Wochen das Race Around Germany gemacht, was natürlich Mitte, Ende März hervorragend ist, wenn man erstmal so quer durch oder rund um Deutschland an der Nordseeküste und an der Ostseeküste an der durch Deutschland fährt.
Nordseeküste.
Also ich habe es verfolgt auf seinem Instagram-Account, dem ihr auch alle folgen könnt, Neuzko. _Ultracycling.
Wie bitte?
Neuzko.
N-O-I-T-Z-K-O. N-O-I-T-Z-K-O.
Genau, Neuzko. Warum? Er heißt Martin Neitzke. Und
ja, aber komm mal.
Ich glaube, früher im Studium,
Sportwissenschaftler. Da fängt Marketing schon an. Das kann nicht dein Ernst sein, Digga. Mach mal da einen ordentlichen Insta-Namen.
Madin, es muss catchier werden. Vielleicht einfach mal mit Madin arbeiten. Madin Ultracycling.
Ja, da haben wir es. Da wissen wir den Namen, da wissen wir, was er macht.
Genau, aber
Madin Unterwasserbike.
Diesmal müsst ihr es noch unter Neuzko versuchen. Genau, und er sah schrecklich aus, muss man sagen. Und zwar innerhalb relativ kürzester Zeit.
Warum sah er schrecklich aus?
Naja, weil er halt einfach, also das gut, er ist das Race Around Germany nicht zu Ende gefahren, weil er Knieprobleme bekommen hat.
So ausgestiegen in seinem eigenen Rennen.
Ja, es ist ein offizielles Rennen und zwar sozusagen ein bisschen Vorbereitung. Jetzt Rick Zabel zieht es jetzt hier ins Lächerliche. Also man darf es wirklich ins Lächerliche ziehen, weil es ist ungefähr, das, was Martin macht, ist ungefähr mein Albtraum. Weil ich meine, es heißt halt, man schläft vor allem auch nicht. Mhm. Und das könnte ich mir ja überhaupt nicht vorstellen. Nee. Und der Mann sah innerhalb von 2 Tagen schrecklich aus, nachdem er am ersten Tag, glaube 400 Kilometer gefahren ist und am zweiten Tag 600 Kilometer. Mhm. Da hat er mit Powernaps gearbeitet und ist einfach 40 Stunden durchgefahren und ist dann nochmal, also insgesamt waren es an dem Tag, glaube ich, 800 Kilometer, die gefahren ist. Ich kann es mir überhaupt gar nicht vorstellen.
Das klingt nach sehr viel Spaß für dich.
Genau, und das ist ja das Seltsamste. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie der Mensch Spaß daran hat. Aber offensichtlich hat er Spaß daran. Mhm. Und das ist auch was Martin ausmacht. Unfassbare Leidensfähigkeit. Dazu eine Geschichte. Leute, die sich rund um Darmstadt auskennen, kennen den Frankenstein.
Niemand kennt sich rund um Darmstadt aus.
Doch, natürlich. Auf jeden Fall. Der Frankenstein auch hart umkämpft als COM und QOM, so ein Anstieg mit knapp 2,5 Kilometern und man kann da so eine schöne Runde fahren, wo man einfach den Frankenstein hochfährt, auf der anderen Seite runter und dann über eine Straße wieder zurück. Und da wird immer im Frühjahr, am Vatertag, der Giro Franconi gefahren, wo man einfach so oft wie möglich diese Runde fährt. Und Martin, sein Rekord liegt bei 25 Runden. Aber Martin ist halt einfach nur nach durchzechter Nacht, weil Martin ist auch ein guter Trinker, nicht nur ein guter Radfahrer, ist er morgens um 5 aus der Bar getaumelt und direkt zum Frankenstein gefahren und einfach dann 18 Mal darum und es sind dann, glaube ich, irgendwie 8000 Höhenmeter und ich kann 12 mal 18 rechnen. Aber für alle, die das können, ich würde es nicht durch Techter Nacht machen. Dementsprechend kenne ich die Leidensfähigkeit dieses Menschen und war deshalb auch umso überraschter und weiß dann auch, dieser Knieschmerz muss schlimm sein, wenn er aussteigt. Ja. Aber grundsätzlich, Shoutout an Martin. Jeder folgt ihm bitte gerne bei Instagram und Support bei sowas wie einem Ultracycling-Event immer vonnöten, egal in welcher Form. Manchmal ist auch nachts nur eine Sprachnachricht, um ihn anzufeuern, die ihm dann vorgespielt wird aus dem Begleitfahrzeug heraus. Deshalb,
das begleitet noch jemand.
Genau, also
ich dachte schon, Martin hat ein langweiliges Leben, aber die Begleitperson, die tut mir jetzt noch mehr leid.
Martin, es tut mir leid, das regt das hier jetzt so
ins Lächeln. Richtiger Neuzkoi.
Ja, tatsächlich hat er, also.
Nein, Martin, ohne Scheiß, Respekt, dass du das so durchziehst, so. Aber ich würde es nicht machen.
Ich würde es auch nicht machen, auf keinen Fall.
Aber das Blöde ist ja bei sowas auch immer, das bekommt ja auch nicht die Anerkennung, die es verdient hätte, eigentlich, muss man ja ehrlich sein.
Nee, das stimmt. Also
es ist ja wirklich Wahnsinn, was der Martin leistet da. Aber mir war es nur bis eben noch kein Begriff.
Ja, vor allem halt auch das Training drumherum, neben einem Vollzeitjob, weil du kannst ja auch, wenn du dann halt an so einem Durchschnittstag 400 Kilometer fahren willst oder 500 während der Race Across America, kannst du ja auch nicht sagen, so ja, ich mache meine Trainingstage so mit 2-Stunden-Einheiten. Deshalb, Respekt und
Wahrscheinlich ist das Problem, dass die Leute da nicht mit relaten können. Also das ist auch, wie heißt dieser absolute Gott in diesem Ultracycling, Strasser oder so?
Ja, stimmt, ja.
Und das ist so, also ich habe auch Respekt davor, aber mich persönlich hat das noch nie beeindruckt, in dem Sinne, dass ich mir dachte, wow, so, also die Leistung, ich weiß, wie krass das ist, aber es holt mich dann doch irgendwie nicht ab, dass ich mir denke, das würde ich auch mal gerne probieren oder so.
Aber trotzdem,
die reinen Zahlen beeindrucken einen natürlich schon.
Er hat auch ein schönes Video dazu gemacht, wo er sozusagen ergründet, was ihn motiviert. Also es ist auch nur ein ganz kurzes, das kann man sich mal anschauen auf seiner Instagram-Seite. Unter anderem, wo er eben erzählt, dass sein Opa nach dem Krieg mit dem Fahrrad und irgendwie 10 Pfennig nach Hause gefahren ist, nach Hamburg. Er kommt ursprünglich aus Hamburg. Und das so ein bisschen, das ist, was ihn antreibt.
Das ist eine schöne Story, muss ich sagen.
Genau.
Wir können ja mal jetzt hier, weil es tut mir ein bisschen leid, dass ich jetzt ein bisschen gelacht habe. So, ich war ein bisschen albern. Wir können ja mal vielleicht in irgendeiner Parallelweltenfolge mal Martin als Gast reinholen für ein paar Minuten. Vielleicht lässt sich das ja mal irgendwann, weiß ich nicht, realisieren.
Sehr
gerne.
Dann
kann er mal selber davon erzählen. Dann kann er euch mal mitnehmen.
Martin ist nämlich auch ein lustiger Kerl und es ist eine schöne Mischung aus der eigentlichen so Hamburger Schnauze, aber er lebt halt schon seit 15 Jahren oder sowas in Darmstadt. Deshalb ist so eine wilde Mischung aus Hessisch und Hochdeutsch. Auf jeden Fall sehr herrlich. Und es gibt auch Panini-Bildchen von ihm jetzt mittlerweile, was ich auch eine sehr schöne Idee finde. Deshalb ja, Shoutout an Martin. Jetzt habe ich es genug getan, aber guter Mann.
Und nicht vergessen, auf Instagram hat er diesen ganz besonderen Namen Neuzko.
Neuzko. _Ultracycling.
Alles klar. So, Tanja, wir sind jetzt hier in der Stunde 6 schon am Abwrappen. Und du streichst durch. Sind wir fertig? Hast du deine Punkte?
Wir haben alles abgearbeitet.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir was vergessen haben. Ist noch irgendwas passiert in der Radsportwelt, was so ganz offensichtlich ist? Nee, oder? Wahrscheinlich nicht. Warte mal. Tanja zeigt hier gerade auf etwas. Ja, Naysa Buhani, das musst du auch mal erklären. Das habe ich gar nicht so mitbekommen, um ehrlich zu sein.
Ja, es gab ja diese Situation, ich weiß nicht genau, bei welchem Rennen das war, du weißt es wahrscheinlich, wo er im Sprint jemand abgedrängt hat.
Ja, genau, das weiß ich. Also das war auf jeden Fall eine richtige blöde Aktion von dem.
Genau.
Von Jack Stewart, den Briten, der für ein französisches Team fährt, FDG, drängt er wirklich in die Bande und Jack Stewart bricht sich die Hand dabei, weil er mit der Hand in der Bande hängen bleibt. Wahnsinnig krass, dass er da nicht stürzt. Aber ja, Naysa Buhani hat dann auch in seiner typischen Naysa Buhani-Art erstmal ihn fertig gemacht. Hat dann auch, als sozusagen Jack Stewart ihn angeprangert hat auf Twitter, noch zurückgeschossen. Und erst als der Shitstorm so richtig da war, ist er irgendwann mal zurückgerudert, als man, ja, aber dann weiß man halt auch, dass es nicht wirklich ehrlich gemeint ist.
Ja, also.
Und das ist die Geschichte, die ich kenne.
Genau, so gesehen schon mal sehr uncool seinerseits. Aber es wird noch uncooler, weil er daraufhin eben sehr viel wohl rassistische Nachrichten bekommen hat, die dann jetzt auch in seinen Stories geteilt hat, wo man halt sagen muss, ja, sowas passiert im Radsport, dass man jemand abdrängt und oft passiert da auch was und es ist unangenehm und man pöbelt sich manchmal an im Peloton, weil Leute gefährliche Fahrweisen an den Tag legen, wo man sich manchmal auch fragt, warum jetzt genau und warum riskierst du gerade die Gesundheit von jemand anderem? Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es nie ein Grund, jemand rassistisch anzugehen oder sexistisch anzugehen oder in irgendeiner Form verbal und vor allem via Social Media mit Hass zu überschütten.
Ja, gehe ich genauso mit. Gut, dann war das.
Dann haben wir jetzt auch noch was gegen Hass im Netz gesagt.
Ja,
der Shoutout ist verteilt. Hass im Netz ist
wirklich krass. Ja. Auch gerade, weil wir sitzen alle zu Hause und es ist Corona und jeder ist gestresst, aber ich glaube, momentan sind einfach alle so unzufrieden oder zumindest ist mein Gefühl und so unglücklich. Und das kann ich auch völlig nachvollziehen, aber Leute verbringen, glaube ich, zu viel Zeit an ihrem Handy oder am Laptop und geben ihren Senf zu allem dazu und lassen vor allen Dingen auch viel Hate bei vielen da. Und da mal, bevor man sowas macht, einfach mal nicht machen. Obwohl ich nicht, also höchstwahrscheinlich sage ich das den Hörern hier und an die es wirklich sollte, die hören das ja natürlich nicht.
Genau.
Aber einfach mal, um es mal gesagt zu haben.
Ja, weil das muss man ja auch sagen. Also bisher habe ich zu jetzt dem Podcast keine negativen und wenn dann eher konstruktive Kritik bekommen, aber keine negativen oder irgendwie hasserfüllten Rückmeldungen, die meinen Dialekt zum Beispiel ins Lächerliche ziehen. Deshalb ein Shoutout an die Zuhörer, die eher die Positivität anscheinend leben. Und ja, grundsätzlich würde ich sagen, alles, was man einer anderen Person nicht ins Gesicht sagen würde, sollte man auch auf keinen Fall in eine Kommentarspalte schreiben.
Genau, das ist das Allerbeste. Das, da gehe ich, unterschreibe ich. Ich habe es gesagt, ich fahre Türkei-Rundfahrt als nächstes. Du fährst als nächstes Lüttich-Bostock-Lüttich und dann noch den Brabantse-Piel. Und wahrscheinlich hören wir uns danach dann schon wieder fast wieder.
Danke auch, ja. Hoffentlich mit guten Nachrichten.
Ja, wir hoffen es beide, genau, dass wir beide gut berichten können. Ich war ein bisschen albern heute, ich hoffe, ich war nicht zu albern. Ich glaube aber, heute hattest du zum Beispiel einen richtig guten Redeanteil.
Ja, das stimmt. Wegen meinem ganzen Neuzko-Monolog.
Neuzko. Ah, Mann, ey. Damit hast du mich gekriegt, ey.
Ja, jetzt kannst du auch in die Shownotes reinpacken.
Ja, den packe ich in die Shownotes. Neuzko wird dir richtig gepusht. Also vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Die bezaubernde Tanja Erath hat die letzten Worte und sie hat euch ein Gedicht mitgebracht.
Jetzt bringst du mich aber hier in Schwulitäten. Theoretisch habe ich eigentlich...
Darf man das noch sagen?
Ich weiß ja gar nicht, woher das kommt.
Aha. Jetzt wird erstmal
recherchiert.
Am Ende hat das gar nichts damit zu tun. Ich habe mich jetzt hier gerade ins eigene Bein geschossen. Ach ja.
Schwulität?
Ja.
Schwulibus bedeutet Verlegenheit, Bedrängnis, Schwierigkeit oder Angst. Erhalten haben wir es in den Redensarten in Schwulitäten geraten. Das niederdeutsche Wort schwul für drückend heiß wurde im 17. Jahrhundert ins Hochdeutsche übernommen. Da wird mir drückend heiß, sozusagen.
Okay.
Damit hast du dich wohl
das tut mir leid.
So richtig in die Nesseln gesetzt.
Ja, das stimmt. Stimmt.
Ich würde jetzt natürlich sehr gerne ein Gedicht rezitieren, weil ich auch ein sehr großer Heinz Erhardt-Fan bin und eigentlich immer ein Gedicht irgendwo in meinem Kopf gespeichert habe. Passend zum Wetter heute kann ich eins zum Besten geben. Ja. Es weht ein Wind in Leningrad, der pustet kalt. Wer da keinen Mantel hat, der hustet bald. Jetzt hätte ich Leningrad durch Köln ersetzen können.
Ich habe auch noch eins. Advent, Advent, ein Licht dann brennt. Es ist eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür.
Ja, aber guck mal, ich habe es an die aktuelle Situation angepasst. Und deins war jetzt tatsächlich ein paar Monate zu früh oder ein paar Monate zu spät.
Ich fordere jetzt auch, Weihnachten im April zu verlegen, weil da hat man wieder weiße Weihnachten.
Korrekt.
Okay, ich glaube, besser wird es nicht mehr momentan.
Nee, das haben wir auch, bevor es zu albern wird.
In diesem Sinne, gute Nacht.
Was bin ich wieder ein Schelm. Tschüss.